Jetzt, wo eine neue Zeit beginnt, wo die Ära Merkel endet, wo in Deutschland neu gewählt worden ist, scheint unsere Frage, was ist Deutsch, noch brisanter als zuvor. Was zeichnet dieses Land aus? Was sind seine Stärken? Was seine Schwächen? Bisher haben wir in dieser Serie ausschließlich Deutsche dazu befragt. Nicht nur gebürtige Deutsche, aber eben doch Deutsche, die dieses Land von innen heraus beschrieben haben. In der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland haben wir jetzt aber mal einen Blick von außen. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem einflussreichen Briten über Deutschland zu sprechen. Und zwar mit Stephen Green, dem ehemaligen Handelsminister unter David Cameron, einem wichtigen Wirtschaftsmann, aber auch Autor mehrerer sehr inspirierter Bücher über Germany. Wie schaut er auf unser Land? 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, gegen die Thatcher ja noch eine so starke Abneigung hatte. Nach dem Brexit, für den nicht wenige die deutsche Moralüberheblichkeit in der EU mitverantwortlich machen. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. In unserer Serie Was ist Deutsch treffen wir ja immer wieder außergewöhnliche Menschen, die interessante, auch kontroverse Gedanken zu Deutschland haben. Wir haben zum Beispiel die Fernsehköchin Sarah Wiener getroffen, aber auch den Islamkritiker Ahmed Mansur bis hin zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Heute haben wir also einen britischen Lord in unserer Sendung, der nicht nur sehr gut Deutsch spricht, sondern eben auch sehr viel von Deutschland hält und erwartet. Es gibt ein paar sehr überraschende Wendungen in dem Gespräch. Zum Beispiel, wenn Stephen Green mir seine persönliche Erklärung für den Brexit verrät oder fordert, dass Deutschland in Europa nicht weniger, sondern mehr Macht bekommen müsse. Sätze, die sich wahrscheinlich kein Deutscher trauen würde, so zu sagen. Wir haben unser Gespräch in Sachsen-Anhalt geführt, im ehemaligen Ostdeutschland, am Rand einer Tagung zum jüdischen Europa in einem mittelalterlichen Klostersaal. Und dahin nehme ich Sie jetzt mit.
Stephen Green, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen, dass wir über Deutschland reden, über die Frage, was ist Deutsch? Nicht mit einem Deutschen, sondern mit einem Briten, der eine große Liebe und eine große Kenntnis dieses Landes hat. Sie sind in Brighton geboren, 1948, haben in Oxford und am MIT studiert und haben ihr Leben begonnen, ihr berufliches Leben im britischen Entwicklungshilfeministerium, haben dann bei McKinsey kurz gearbeitet und sind seit 1982 bei HSBC, der großen Bank, gewesen als Manager. Gleichzeitig, sehr interessant, haben Sie etwas gemacht, was in Deutschland so wahrscheinlich nicht möglich wäre, sozusagen nebenbei sich zum Priester der anglikanischen Kirche ordinieren lassen. Seit 1988 predigen Sie also auch als Priester. Neben dieser sozusagen ökonomischen und spirituellen Tätigkeit in Ihrem Leben sind Sie dann auch noch Politiker geworden. 2010 auf Anruf von David Cameron hin sind Sie seiner Regierung beigetreten und waren bis 2013 Handelsminister. Sie sind außerdem noch im Vorstand als Treuhänder des British Museum und in diesem ganzen Zusammenhang auch eine Figur, die zumindest aus Deutschland heraus sehr, sehr beachtet wird als ein Nachdenker, ein intellektueller Nachdenker über dieses Land. Sie haben Bücher geschrieben über die Frage von Gott und Geld, Serving God, Serving Mammon. Sie haben auch also Businessbücher geschrieben, aber eben auch ganz entscheidend schon 2014 ein Buch herausgebracht, das hieß How Germany's Past is Shaping its European Future. Und darauf aufbauend dann 2017 ein wirklich wunderbares Buch, was ich in Vorbereitung auch gelesen habe, eine Liebeserklärung an ein Land mit Vergangenheit, bei Theis erschienen, Dear Germany. Und ganz zuletzt natürlich von den Brexit-Entwicklungen auch angespornt, auch ein Buch zum Brexit. Stephen Green, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier heute sehen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir beginnen das Gespräch mit unseren Gästen, das wir ja immer an unterschiedlichen Orten in Deutschland führen, mit der Frage, wo sind wir hier? Wo befinden wir uns?
Zuerst vielen Dank, für mich eine sehr große Ehre. Wir befinden uns in Hedesleben, in der Nähe, nicht so weit entfernt von Magdeburg, in einem ehemaligen Kloster. Wir sind Teilnehmer an einer Konferenz, einer sogenannten Kulturtage, wo man spricht über Themen, kulturelle Themen, man hört Musik und man spricht unter uns während sehr angenehmer Abendessen und. Also sehr große Freude für mich, insbesondere weil es zum ersten Mal seit Februar 2020, dass ich im Ausland gefahren bin. Es war mir peinlich, dass zum ersten Mal ich musste eine Passkontrolle mit den Amerikanern und Asiaten und anders und nicht durch eine EU-Passkontrolle gehen. Das war für mich persönlich sehr peinlich, aber es ist der Tat und ich muss damit umgehen und bin froh, dass ich hier bin.
Wenn Sie auf Ihr Leben, auch auf Ihr intellektuelles Leben zurückschauen, können Sie noch den Moment erinnern, wo Deutschland das erste Mal Ihr Interesse geweckt hat und woher das kam?
In der Schule habe ich Fremdsprachen studiert, Französisch, Deutsch insbesondere, aber auch Spanisch. Ich habe immer die deutsche Sprache faszinierend gefunden. Ich fing an, in der Universität Fremdsprachen zu studieren, siedelte über, wenn das das richtige Ausdruck ist, zu Politik, Philosophie und Wirtschaftsstudien, aber habe nie meine Interesse an deutschen Literatur und Sprache verloren. Ich habe nie in Deutschland gewohnt. Das ist für mich eine verpasste Gelegenheit. Aber habe immer dieses Interesse an die deutsche Literatur, die deutsche Kultur, habe ich immer interessiert.
War das, wir sprechen von den späten 50er, frühen 60er Jahren, war das etwas Besonderes in dieser Zeit, sich mit der deutschen Kultur schon so innig beschäftigt zu haben?
Ich vergesse, ich erinnere mich nicht so sehr klar. Es teilweise, dass eine Lehrer in der Schule hatte, der begeistert für die deutsche Literatur, der unser Berater war.
Ja, ja.
Ja, und er hat mich kaptiviert. Mhm. Und es war nicht politischen Umständen von dieser Zeit, war mehr dieser Einfluss von diesem Mann, an den ich klar mich erinnere, der so einflussreich für mich war. Und dann später habe ich in einer Sommerpause in Köln in einer Teppichhandlung 3 Monate verbracht als Teppichhändler. Und das gab mir viel Spaß. Ich erinnere mich an meine Tage in Köln immer noch. Und dann später in Berlin. Wir sind auf Urlaub in Berlin vor der Wende ein paar Mal Zeit verbracht. Da habe ich mich an meinen Besuch über Friedrichstraße zu Ost-Berlin und dann zu Potsdam in einem Autobus durch den Grenzen. All das gab mir nicht nur spezifische Eindrücke, die man nie vergessen wird, sondern auch einen Sinn für die einzigartige Geschichte, die als Ergebnis hatte, dass diese Kluft zwischen West und Ost gab im modernen Deutschland.
Die Geschichte, die aber natürlich auch eigentlich bedeutet hat, Feindschaft zwischen den zwei Ländern, Großbritannien und Deutschland, die sich irgendwie auflösen musste nach dem Zweiten Weltkrieg. Hatten Sie nicht das Gefühl, dass das noch nachschwang in der Zeit, in der Sie aufgewachsen sind?
Bestimmt in den 50er und 60er Jahren. Aber das hat nach und nach verschwunden. Und man erinnert sich immer klarer an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo die Verbindungen zwischen Großbritannien und Deutschland so eng waren. Mhm. In den 19. Jahrhundert mit Königin Victoria und Kronprinz Friedrich und all das, gab es so viele Verbindungen, nicht nur unter den königlichen Häusern, sondern auch an vielen anderen Niveaus der Gesellschaft. Und berühmterweise hat Wordsworth und Coleridge, die zwei Romantiker aus dem frühen 19. Jahrhundert, Deutschland besucht. Und dann kam George Eliot und D.H. Lawrence. Also es gibt eine Menge an britischen Figuren aus der Kultur, der britischen Kultur, die Deutschland kannten und regelmäßig besuchten. Also die Verknüpfungen zu dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg waren sehr eng. Mhm. Also, dann kam die Zäsur vom Ersten Weltkrieg und wir leiden unter den Auswirkungen davon bis hin zu heute fast. Aber im neuen 21. Jahrhundert kann ich ehrlich sagen, ist das alles vorbei. Soweit es die überwiegende Mehrheit der Briten angeht.
Also, wenn ich nur mal frage, das typisch Deutsche für Sie im Rückblick, wir kommen gleich auf heute, aber im Rückblick, wann hat sich da, also hat das sich in der Architektur deutlich gemacht? Hat das sich in der Kultur deutlich gemacht?
Ja. Rosenmontag.
Rosenmontag, ja.
Das habe ich erfahren.
Ja.
Das war sowas. Sowas findet man in Großbritannien ganz gar nicht, soweit ich weiß. Das war ein Zeugnis für etwas Unterschiedliches, das man nie in Großbritannien erfahren würde.
Das politische System, wie haben Sie das wahrgenommen? Eine junge Demokratie im Vergleich zu Großbritannien, eine altwürdige, ehrwürdige parlamentarische Demokratie. Wie haben Sie da die Erinnerungen an das politische Deutschland?
Ich war nicht so interessiert an die politische Lage dann. Und ich wusste über Adenauer und Erhard und so weiter. Aber ich hatte keinen Sinn für die komplexen Herausforderungen, die Westdeutschland hatte zu diesem Zeit. Ich erinnere mich hoffentlich nicht falsch an die Tatsache, dass im Hauptbahnhof in Köln man könnte Züge mit Richtung Mitteldeutschland finden, das heißt DDR, Mitteldeutschland. Und ich erinnere mich an meine Frage an mich selbst, was heißt Mitteldeutschland? Was ist die Signifikanz dieser und nach und nach studierte ich die Situation mehr und verstand die Nachkriegszeit und die neuen Grenzen und.
Kam dann die interessante Situation ja auf, Wiedervereinigungsfrage Deutschland, Thatcher bekanntermaßen nicht besonders davon begeistert. Wie war das für Sie damals? Waren Sie flammender Empfänger?
Das war was Neues. Zu diesem Zeit war ich in Hongkong. Also meine Perspektive war die Perspektive einer Europäer, einer Briten, aber in Hongkong wohnend. Man kann es aus Distanz sehen. Ich war aufgeregt. Das ist was Neues. Das ist was nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Es ist das Neues und nicht nur in Europa. Es war Hoffnung, das führte zu Erneuerung in China, was nicht genau der Fall war, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber die Furcht von Thatcher vor der Wiedervereinigung haben Sie nicht geteilt?
Nein, ich persönlich ganz und gar. Ich schätze, dass es Engländer gab, die ihre Meinung teilte. Und nicht nur die Engländer, Mitterrand auch war dagegen. War nicht nur Thatcher.
Aber Sie in der Zeit haben ein Gefühl gehabt, dass das nur positiv sein könnte, eine Wiedervereinigung.
Absolut. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur eine Wiedervereinigung Deutschlands, sondern eine Wiedervereinigung Europas war, weil Osteuropa, die osteuropäischen Länder, Eintritt hatten in der EU und auch in NATO. Und das führte zu einer Integrierung Europa und ihre kulturellen Interessen und Verbindungen zum ersten Mal seit dem Krieg.
Nach etwa einer Viertelstunde passierte dann etwas Überraschendes. Green, befragt zu den Gründen des Brexit, sagte nicht das, was ich erwartet hätte, was man sonst recht unverblümt aus Großbritannien über Deutschland hört, dass nämlich die Übermacht der Deutschen in der EU ein großes Problem sei. Das sagte Green genau nicht. Ganz im Gegenteil. Deutschland müsse eine stärkere Position auf der Kommandobrücke einnehmen. Und warum das so sein soll, das hören wir jetzt.
Kommen wir mal in die Gegenwart. Die Frage, Sie haben gerade auch schon angedeutet, eigentlich bis jetzt hin gibt es noch Nachwehen, Nachzuckungen der deutsch-britischen Konkurrenz, sagen wir mal. Eine der Argumentationen, warum Brexit geschehen ist, lautet ja auch, dass Deutschland eine zu starke Rolle in der EU hatte,
Ich bin nicht der Meinung, die Gründe für Brexit sind nicht mit Deutschland verknüpft. Das ist eine komplizierte Frage, die britische Brexit-Entscheidung. Wir möchten nicht die ganze Diskussion darüber widmen. Aber das Problem für Europa war und ist, dass Deutschland nicht eine stärkere Position auf der Kommandobrücke übernommen hat.
Interessant, dass Sie das sagen.
Die EU wirkte auf gute Weise, wenn die drei wichtigsten Mitglieder haben zusammengearbeitet. Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Das war ein Dreieck, das am besten war relativ stabil und produktiv. Jetzt haben wir kein Dreieck, wir haben eine Achse. Und das ist nicht so sehr stabil. Und eine Ende ist schwächer als der andere. Das ist kein gutes Zeichen für die Strategie, für die Entwicklung Europas. Das heißt, dass der Ausstieg der Briten eine Schade für die Briten ist. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich bin lebenslang eine Remainer. Aber es ist auch ein Problem für die EU. Und es ist deprimierend, dass der Ausstieg der Briten nicht zu einer tieferen Forschung der Gründen für diese Entscheidung und ihre Auswirkungen, ihre Lektionen für Europa geführt hat.
Was aus Ihrer Erfahrung auch als Politiker jetzt, was macht das politische Deutschland, das Agieren Deutschlands auf politischer Ebene eigentlich aus? Was ist das Besondere daran? Warum sagen Sie, ist es so wichtig, dass die da oben stehen? Ist es nur die wirtschaftliche Kraft, die Deutschland hat?
Deutschland ist die größte Mitglied Europas, ist im Zentrum, geografischen Zentrum Europas, ist die größte Bevölkerung Europas und doch Einfluss auf die Strategie der EU ist bei weitem schwächer als die der Franzosen und auch der kleineren Mitglieder aus Osteuropa. Und die Herausforderungen jetzt, Russland, demografischer Druck aus Afrika, Aufstieg Chinas auf der Weltbühne und Klimawandel und, die alle zwingen uns eine engere Zusammenarbeit auf der Weltbühne für die EU. Und das ist immer noch nicht stark genug, nicht genügend an Effizienz und Resonanz auf der Weltbühne.
Und ist es dann eine Schwäche von Deutschland, von der deutschen Politik, dass sie nicht stärker nach Macht in der EU fragt?
Meine persönliche Meinung, ja. Mhm. Ja. Und immer so jetzt, heutzutage. Wir sollten nicht
nein,
vollkommen Generalwahlen, das ist nicht my affair. Es ist erstaunlich, dass es keine wirkliche Impuls für eine stärkere Position auf der Weltbühne unter dem deutschen Establishment zu finden ist.
Aber jetzt gehen Sie mal von sich weg.
Das ist meine persönliche Meinung.
Ja, genau. Jetzt gehen Sie mal von der persönlichen Meinung weg und überlegen oder sagen Sie uns mal, wie der Begriff Deutschland in der britischen Politik, was für eine Rolle spielte der? Sie waren bei David Cameron unter der Regierung.
In der Koalition. Nicht in seine eigene Person.
Sie waren bei den Lib Dems sozusagen.
Genau. Also diese Koalitionregierung.
Genau. Ja. Wenn da die Sprache auf Deutschland kam, was für Gefühle waren da im Raum?
Oh, das sind zu diesem Zeit, also vor Brexit. Zu diesem Zeit gab es keine Ahnung, dass wir eine Brexit-Referendum gegenüberstanden. Mhm. Und so die relativ ruhige Zeiten, soweit es die Verhältnis der Briten zur EU anging. Mhm. Die Frage Deutschland?
Deutschland, also gab es
nicht negativ. Ja. Wir sind, die Zeiten, wo das Bild von Deutschland in sich selbst negativ war, ist vorbei.
Glaubt man nicht immer, wenn man die Tabloids
es gibt natürlich diesen Wettbewerb, soweit es Fußball angeht. Aber wenn der Wettbewerb ist über Fußball, dann kann man sicher sein, dass wir eine gute gründliche Verhältnis haben.
Gemeinschaft, ja. So eine Figur wie Nigel Farage allerdings hat ja sehr wohl auch mit antideutschen Ressentiments gespielt und auch erfolgreich gewesen.
Ja. Aber wie gesagt, die Ursprünge für Brexit waren nicht ein Anti-German-Gefühl. Nein, es war Anti-Immigration, Take-Back-Control, Sovereignty, be proud of our own history. All das war in der Mischung.
Wobei man natürlich sagen muss, gerade Anti-Immigration, eine Figur wie Angela Merkel steht ja für einen sehr liberalen Migrationskurs und deswegen hat sie wahrscheinlich auch in Teilen der britischen Bevölkerung.
Was aber kontrovers war hier in Deutschland.
Auch? Und in Großbritannien?
Es kam zu den britischen Bevölkerung nicht so nah an, weil es war nicht die britische Regierung, die sowas entschieden hat. Nein, diese Anti-Immigrationspolitik war nicht nur gegen EU-Bürger, aber auch natürlich für Immigration im Allgemeinen von allen Teilen der Welt. Es war ein Sinn, dass wir nicht genügend an Kontrolle hatten über unseren eigenen Schicksal. Das hat den Nigel Farage motiviert. Und er sprach für vielen Leuten in das Land. Und das Ergebnis war, dass wir für Brexit entschieden haben.
Eine kurze Exkurs nochmal. Sie persönlich, erklären Sie uns nochmal. Sie sind 2010 in die Politik gegangen, wie Sie gesagt haben, out of the blue. Und was passierte dann? House of Lords. Was heißt das eigentlich genau?
Es war buchstäblich aus heiterem Himmel. Ja. Ich war in meinem Büro in Canary Wharf. Ich nahm einen Anruf von dem damaligen Private Secretary von David Cameron, relativ neu ins Amt in 2010, ob ich irgendwelche Interesse hätte, für einen Job als Handelsminister zu übernehmen. Ich habe Nein gesagt. Und es war klar, dass das war nicht die richtige Antwort. Und wir haben eine Diskussion über genau, was die Rolle war. Und letzten Endes habe ich mit meinem Board diskutiert und entschieden, diese Rolle zu akzeptieren. Das war natürlich eine sehr große Ehre, eine Gelegenheit, etwas für ein Land zu tun. Mhm. Und habe aber viel Spaß gehabt. Mhm. Ich habe es für 3 Jahre lang gemacht, habe viel Spaß gemacht. Ganz eine zweite Karriere, das ganz und gar unerwartet war. Mhm. Ich bin kein Politiker, ich bin kein beruflicher Politiker, bin keine Parteimitglied.
Waren Sie nicht?
Mhm. Immer noch nicht. Niemals und immer noch. Mhm. Aber um in dem britischen System, um ein Minister zu sein, muss man in der Lage sein, als Repräsentant der Regierung entweder im Commons oder in der Lords anwesend sein. Und ich hatte keine Absicht, einem Mitglied vom House of Commons also gewählt zu werden. Mhm. Und in diesem Fall benutzen die House of Lords als die Hälfte der Parlament, wo man Leute wie ich stecken kann, so dass sie ihre Rolle als Sprecher für die Regierung ausüben kann. Und deswegen bin ich Mitglied vom House of Lords. House of Lords ist meiner Meinung nach braucht radikale Reform, aber das ist eine andere Geschichte.
Was man von Deutschland auf Großbritannien blickend bewundern feststellt, sind die Debatten, die nach wie vor stattfinden in den Parlamenten dort.
Ja. Lebendig, aggressiv.
Theatral,
genau. Insbesondere im Commons, nicht so in Lords.
Genau.
Nicht so in Lords.
Wenn Sie wiederum auf den Bundestag schauen, mit was für einem Gefühl gucken Sie sich Debatten im Bundestag an?
Ja, aber das System ist so unterschiedlich. Ja. Und meiner Meinung nach besser als unsere. Diese gegenseitige Debatte führt nicht zu einer erwachsenen Diskussion der strategischen Notwendigkeiten für das Land und führt zu einer sehr kurzfristigen Fokus auf den Themen des Tages. Mhm. Ich finde es besser, dass man mehr Koalitionsregierungen hätten. Die Koalitionsregierung von Cameron Clegg war meiner Meinung nach relativ erfolgreich, weil es stabiler war, weil es eine echte Mehrheit im Land hatte. Die einzige Regierung seit dem Krieg in Großbritannien, die eine Mehrheit der Bevölkerung hatte, war diese Koalitionsregierung. Alle andere, sogar wenn sie eine Mehrheit in dem Parlament, wegen dieser First-Past-the-Post-Electoral-System, hatten eine Minderheit der Stimmen der Bevölkerung. Mhm. Und das führt zu einer zu aggressive, zu zuversichtliche Neigung zu kurzfristigen Maßnahmen. Und es wäre besser, meiner persönlichen Meinung nach, wenn wir mehr diese Proportional Representation hätten, so wie in Deutschland.
Zum Ende des Gesprächs haben wir dann auch noch über das Erbe der deutschen Geistesgeschichte gesprochen, also woran man heute noch erkennen kann, was große Denker und Philosophen im deutschen Sprachraum einmal an Gedanken entwickelt haben. Und wir sprachen auch über die Schwächen Deutschlands. Also Green, der sonst ja sehr positiv, überraschend, emphatisch eigentlich über Deutschland sprach, hat dann auch einmal gesagt, was seiner Meinung nach die großen Probleme und Schwierigkeiten sind, die er beim Blick auf unser Land feststellt.
Sie reden sehr positiv über Deutschland. Das ist bis hierhin klar geworden. Und viele Dinge, die Sie sagen, würden sich deutsche Politiker niemals trauen zu sagen. Also an Deutschland mehr Macht in der EU und so weiter. Aber wenn Sie jetzt sagen müssten, was Sie schlecht an Deutschland finden, was würden Sie dann sagen?
Die Teilung der Autorität zwischen Bund und Länder führt oft zu Komplikationen, wie Sie wissen, besser als ich. Wir haben ähnliche Probleme zwischen UK, Vereinigten Königreich und Schottland, Wales, Nordirland. Das Problem ist, England ist zu groß im Verhältnis zum Ganzen. Und es gibt keine natürliche Basis für eine Zersplitterung Englands unter verschiedenen Regionen, wie es hier gibt. Mhm. Und deswegen sind wir bei weitem mehr zentralisiert.
Und daran könnte Deutschland sich auch ein Vorbild nehmen.
Auf einer Seite könnte man sagen, wenn es zu einer Krise kommt, diese Zentralisierung führt zu einer sehr effizienten
Behandlung.
Genau. Wenn es zu strategischer Entwicklung kommt, ist diese Zentralisierung für den Briten eine Schwäche, wobei die unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Ländern in Deutschland ist für Deutschland eine Stärke.
Wenn Sie sagen müssten, wie hat die deutsche Geistesgeschichte, ich weiß, dass Sie sehr innig mit ihr verbunden sind, wie hat die deutsche Geistesgeschichte Ihrer Meinung nach das gegenwärtige Deutschland geprägt? Wie kann man das noch feststellen, dass da Philosophie, Literatur es gegeben hat? Woran merkt man das heute noch an Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Man merkt es in der, es ist immer noch so, dass die Einzigartigkeit Bayern zum Beispiel ist immer noch bemerkbar. Die Rolle Berlins in der modernen deutschen Gesellschaft ist geprägt durch die Geschichte immer noch. Ist immer noch der Fall, und ich meine Geschichte aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, sowie auch von der Nachkriegszeit. Diese Rolle Berlins ist immer noch unterschiedlich von die von London oder Paris. Ja. In beiden Fällen, London und Paris, ist der Hauptstadt die führende Zentrum für politisches und auch kulturelles Leben im ganzen Land. Ja. Immer noch. Wobei das nicht der Fall ist in Deutschland, weil es verbreitet durch das ganze Land und dann unterstützt mit viel Geld von den Behörden, also ein Opernhaus in jedem Stadt fast. Ja. Das kostet was natürlich, aber es führt zu einem kulturellen Leben, das weit besser ist als in Großbritannien oder auch in Frankreich.
Und die deutsche Philosophie, weil Sie sich damit beschäftigen, wo hat sie Spuren hinterlassen im heutigen Deutschland?
Ja, das im heutigen Deutschland bin ich nicht so sicher, dass man hat in einer Figur wie zum Beispiel Habermas, eine Figur, die so prominent ist in der Diskussion, das ist ein Zeichen, dass das kulturelle Leben, philosophische Diskussion lebendiger ist als anderswo.
Interessant. Vielleicht kommen wir zum Schluss noch auf die Zukunft Deutschlands. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Landes? Was wünschen Sie sich und was sehen Sie realistisch? Wo wird dieses Land in 20, 30 Jahren sein?
Wie bereits gesagt, ich hätte gerne ein Deutschland sehen in der Zukunft, dann eine stärkere Rolle in der Führung der EU, in der Entwicklung der EU, im Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Es ist nicht adäquat, dass die Leitung von dieser Diskussion ist in Paris. Paris hat eine wichtige Rolle zu spielen, ohne Zweifel, natürlich. Aber das soll nicht die lauteste Stimme sein in der Debatte in Europa über die Auslandspolitik, über die Sicherheitspolitik, über Verteidigungspolitik. Punkt eins. Zweiten Punkt. Diese Diskussion über die Auslandspolitik, Sicherheitspolitik und so weiter hat als notwendige enge Partnerschaft die der Briten. Wir Briten können nie vergessen, dass wir Teil Europas sind, obwohl es bestimmt Meinungsunterschieden gibt in Großbritannien darüber. Es gibt die Leute, und es gab immer im 17. und 19. Jahrhundert die Leute, die dachten, die Briten könnten Europa vergessen, unser Spielraum war der Rest der Welt, der Übersee und. Das ist nicht der Fall. Wir haben immer wieder gelernt, dass im Moment der Krise sind wir Europäer und können es nicht vermeiden. We should welcome it.
Ja.
Nicht vermeiden, nicht verleugnen. Wir sind ein Teil Europa. Und Deutschland und Großbritannien in den kommenden Jahren müssen absichtlich neue Brücken bauen, um diese enge Partnerschaft zu gründen für die voraussehbare Zukunft.
Let's hope for the best. Danke vielmals. Wir beenden unser Gespräch immer mit kurzen Fragen und kurzen Antworten. Nochmal zusammengefasst, Ihr Deutschlandbild. Haben Sie einen lieblingsdeutschen Dialekt?
Ja, das Dialekt der Berliner.
Der Berliner, sehr gut. Welches Wort in der deutschen Nationalhymne?
Ich habe eine ganz kleine Ferienwohnung in Berlin, bin oft in Berlin auf Urlaub.
Ah, das ist gut zu wissen. Welches Wort in der deutschen Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Einigkeit, Recht und Freiheit. Recht und Freiheit.
Recht und Freiheit.
Aber auch Einigkeit.
Wo ist Deutschland am schönsten, Ihrer Meinung nach?
Schön, im Süden.
Was ist die beste deutsche Erfindung?
Mercedes-Benz.
Welches deutsche Essen lieben Sie und welches verachten Sie?
Knödelsuppe ist nicht mein Lieblingstisch. Beste ist Spargel.
Spargel, sehr gut. Wenn Sie zwei
Wein, der Dornfelder.
Dornfelder Wein dazu, gut. Wenn Sie zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte in ein Gespräch bringen könnten, wen würden Sie gerne an diesen Tisch setzen? Zwei.
Heinrich Heine und als kontrovers Wagner.
Und Wagner, sehr gut. Und zum Schluss, haben Sie einen Lieblingswitz über die Deutschen?
Ah, das ist schwierig. Es ist gefährlich für einen Ausländer, irgendwelche Witze über ein anderes Land zu promovieren. Ich verweigere es. Ich bin Feigling.
Ja, sehr gut. Nein, sehr vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und vielen Dank.
Wir sehen uns wieder hoffentlich bald.
Hoffentlich. Danke. Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge unserer Was ist Deutsch-Serie mit dem ehemaligen britischen Handelsminister, Banker, Priester und erfolgreichen Buchautor Stephen Green. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, so müssten wir eigentlich mehr sprechen über dieses Land, mit diesem ausgewogenen, leicht staunenden, nie verherrlichenden, aber eben auch nicht reflexhaft abwertenden Gestus. Aber vielleicht kann eben auch nur ein Brite so gelassen über Deutschland sprechen. Das war die heutige Folge des Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß. Ich danke sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.